Der Fußball hat immer Saison.
Der Audiobeweis auch.
Es wird wieder
gepodcastet.
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 36. Moderiert von Thomas Trockeschitz.
Ich freue mich sehr auf eine angeregte Diskussion mit unseren beiden Sky-Experten. Mit Alfred Tater, der ja immer als Co-Host, wie das Neudeutsch heißt, fungiert.
Hallo. Hallo.
Und mit Manuel Ortlechner.
Hallo.
Der Wiener Fußball, unser erstes Thema. Rapid ist die neue Nummer 1 in Wien. Inwiefern ist das eine momentane Momentaufnahme, Manuel?
Seit Sonntag ist das Gewissheit, ja. Beide Clubs haben vor dem Spiel gewusst, der Sieger wird sich von der vielleicht der Durchschnittlichkeit verabschieden und der Verlierer wird die Durchschnittlichkeit, gegen die eigentlich beide ja wehren, leider bestätigen. Das ist jetzt eingetreten. Die treibenden Kräfte sind beide Mannschaften momentan nicht in Österreich, eigentlich schon seit einigen Wochen oder Monaten. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das mittlerweile seit längerem die Salzburger sind. Dann folgen eigentlich die Linzer und der WRC gerade an diesem Nimbus der Linzer. Und dann ist länger nichts und dann folgen eigentlich ja andere Mannschaften.
Welche Bedeutung hat es, Fredl, derzeit die Nummer 1 in Wien zu sein im österreichischen Fußball?
Zunächst, bevor ich darauf eingehe, möchte ich einen Seitenpfad betreten.
Du holst schon in der ersten Antwort aus.
Letzte Woche bin ich auch hier gesessen und habe, als wir über dieses Derby gesprochen haben, prophezeit, dass Rapid gewinnen wird. Entsprechend diesem Umstand habe ich ja auch dann beim
Chatbot 3:1
gegeben. Genau, und das ist dann aufgegangen. Das heißt, für mich war schon vor diesem Spiel klar, dass Rapid die Austria besiegen wird.
Warum hast du dann die anderen 5 Ergebnisse an diesem Wochenende nicht erraten?
Ja, schau.
Wie so oft?
Nein, wenn man alle Spiele richtig hat, dann ist man ja kein Orakel, dann ist man ja schon ein Zauberer oder was. Man darf nur eines richtig haben. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Hier geht es um Informationsbreite und Informationstiefe im multifunktionellen Raum der Beschaffung von wahren und falschen Tatsachen. Wo bin ich stehen geblieben? Rapid habe ich erwartet.
Du hast den Pfad schon verlassen.
Rapid habe ich erwartet, dass sie vorne.
Warum eigentlich?
Na, weil das vom Gefühl her, und ich habe schon einmal erwähnt, man kann Spiele und Teams einschätzen nach Gefühl oder nach Verstand. Verstand heißt, man analysiert, wie die Aufstellung ist, welche Spielweise man hat und so weiter.
Wie die
und
Qualität des Kaders ist.
Genau, und ja. Qualität des Trainers, ob das harmoniert oder nicht. Und dann gibt es eine Ebene, die nicht der Verstand ist, sondern das Gefühl, man spürt etwas, man hat dieses berühmte Bauchgefühl über ein Team. Und dieses Bauchgefühl hat mir ganz klar signalisiert, bei Rapid ist ein bisschen mehr drinnen als bei der Austria. Und nicht zuletzt, wie du dich erinnerst, habe ich ja vor der Saison diesen Meistertipp abgegeben. Und ich glaube, jetzt schon langsam wird Rapid diese Fahrt aufnehmen, dass man bald einmal dann bei der Punkteteilung meine Knöpfe oben beim Hemd wieder zumachen kann.
Okay.
Daher, es ist kein Wunder, dass Rapid gewonnen hat, weil Rapid momentan einfach besser dasteht. Und über die Gründe, warum sie das tun, können wir noch reden.
Ja, reden wir drüber. Wie geht's der Austria, Manuel Ortlechner? Du als ehemaliger Kapitän der Violetten, was ist dein Bauchgefühl derzeit?
Ja, mein Bauchgefühl ist, dass die Mannschaft das hergibt, was die Tabelle auch aussagt. Das hören viele Austrianer wahrscheinlich nicht gerne, weil ich der Meinung bin, dass man ja die letzten Wochen und Monate irgendwo auch zu einer Durchschnittsmannschaft in Österreich verkommen ist, weil man viele Fehlentscheidungen innerhalb des Vereins getroffen hat und den Spielern mache ich da eigentlich den wenigsten Vorwurf, weil...
Bleiben wir kurz dabei. Welche Fehlentscheidungen? Um es konkret zu machen.
Ja, wenn ich einen Kader zusammenstelle, dann mache ich dem Spieler keinen Vorwurf, den mir eigentlich den Platz anbiete, sondern eher demjenigen, der den Spieler holt.
Ja. Wie machst du da konkret Vorwürfe? Geht es da noch um Franz Wohlfahrt? Geht es da um Ralf Muhr? Geht es da auch um Markus Kretschmer, der ja das alles abgesegnet hat? Geht es da auch schon um Peter Stöger?
Die Talfahrt, denke ich, hat irgendwo im Zeitraum der letzten 3 bis 5 Jahre begonnen. Da hat sich eigentlich der Club auch nicht mehr wirklich weiterentwickelt. Es gab zwar noch einmal eine Gruppenphase oder zwei in der Europa League. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist dann der Abstand auch Richtung Westen und der Mann ist nicht Hütteldorf, sondern Richtung Salzburg immer größer geworden und man hat einfach da falsche Entscheidungen getroffen. Ich finde auch, dass man sie auch langfristig und strategisch die eine oder andere falsche Entscheidung getroffen hat und man hat versucht, vielleicht auch viel zu sehr Bedeutung dem neuen Stadion beizumessen, hat aber dann auf das Wesentliche vergessen und das ist das Fußballspielen und da hat man leider an den falschen Schrauben gedreht, wie es so schön heißt.
Das heißt, deine ehemaligen Mitspieler wie Klein, wie Madl und so weiter, hätte die Austria nicht verpflichten dürfen? Interpretiere ich dich da richtig?
Jein, also ich mag jetzt bewusst eigentlich keinen einzelnen Spieler nicht ansprechen, weil es eigentlich eh sinnlos ist, dass man jetzt einen Spieler so in die Pfanne haut, aber die Wahrheit ist, dass eigentlich keiner dieser auch genannten Spieler sich großartig weiterentwickelt hat, dass sie eigentlich für das Potenzial, das in ihnen steckt, dass sie eigentlich auch unter Wert performen. Und das muss Gründe haben. Und da gibt es ja viele Gründe dazu, aber die alleine, die genannten, stehen ja nicht am Platz, sondern dann kommen auch noch andere dazu. Aber wenn ich Richtung andere Mannschaften blicke, sind sie einfach qualitativ schwach und der aktuelle Sportvorstand hat das ja auch bestätigt. Nur ich bin schon der Meinung, dass das, was in der Truppe steckt, ist auch nicht der 6., 7. Platz aktuell oder 8. Man ist hinter Mattersburg. Auch das glaube ich nicht. Ich denke, dass man sich irgendwo zwischen 4 und 6 befindet. That's it.
Gut, jetzt können wir analysieren, über die Qualität des Kaders reden, noch stundenlang über jeden einzelnen Spieler. Reden wir darüber, was jetzt bei der Austria passieren muss. Wo ist der Hebel jetzt anzusetzen? Es ist Länderspielpause.
Naja, so einfach darfst du jetzt dich nicht aus dem Staub machen, weil ich nämlich noch einen Anker werfen will auf das zurück, was der Manuel gesagt hat. Die Zusammensetzung der Wiener Austria über die letzten Jahre. Ich behaupte jetzt Folgendes, die Prämisse. Die Wiener Austria ist nicht Teilnehmer am Transfermarkt. Wenn ich unter Transfermarkt verstehe, dass man Spieler holen kann, die einem wesentlich weiterhelfen, man dazu auch das nötige Geld benötigt, international betrachtet. Also um solche, wie man schon so schön sagt, Unterschiedsspieler zu verpflichten, braucht man einen Knädel.
Oder Kopeken, wie du angemerkt hast am Sonntag.
Genau, wobei Marc Janko nicht weiß, was Kopeken sind, das hat mich ein wenig überrascht.
Ja, wie haben sie mir dann erklärt? Jetzt weiß es.
Ja.
Slotti hat er gekannt.
Slotti hat er gekannt? Ja. Hat er mal in Polen gespielt?
Nein.
Ja. Aha, gut. Jedenfalls, nicht teilnehmen am Transfermarkt, also Spieler holen zu können, die einem wesentlich weiterhelfen, ja. Das heißt, was hat man getan über die Jahre hinweg? Man hat sich im österreichischen Markt im Großen und Ganzen bedient. Also man hat geschaut, wo sind die Spieler bei kleineren Clubs, unter Anführungszeichen kleinere, die vielleicht der Austria helfen können. Da hat man im Wesentlichen bei der Admira, von der Admira Spieler geholt oder auch von Sturm Graz, wenn ich jetzt an Edamoni denke und so weiter.
Machen wir es fest, hat ein Transfer von Zwierschitz, ein Transfer von Ebner von der Admira, ein Transfer von Edamoni oder Dzeko von Sturm zur Austria den Violetten geholfen?
Ja, ich möchte was Wesentliches jetzt sagen. Ja. Ich erinnere daran, dass zum Beispiel ein Stefan Ilsanker bei Mattersburg schon auf der Bank gesessen ist, bevor er zu Red Bull Salzburg gekommen ist und dort so explodiert ist, dass er plötzlich auch in der deutschen Bundesliga spielen kann. Was ich sagen will ist, ein Verein wie Salzburg macht Spieler, die bei anderen Clubs schon auf dem Abstellgleis sind, so gut, dass sie explodieren. So, was ist bei der Austria passiert? Man hat Spieler geholt, unter Anführungszeichen, die eben bei den anderen Clubs funktioniert haben. Da haben wir alle aufgezählt, Sachs, bla 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 bla, brauchen wir jetzt nicht im Detail. Aber dann kommen sie zur Austria und ist ein Rohrkrepierer, es explodiert gar nichts. Die Austria ist also ein Verein, die Spieler nicht besser machen kann. Und da muss man jetzt fragen, warum ist das so?
Danke. Eigentlich wollte ich jetzt einhaken, weil per se ist nicht das Problem, dass ich Spieler hole von Mannschaften, die schwächer sind oder kleinere Vereine. Das Problem ist, dass sie dann stehen bleiben. Ich hätte sofort das Antithese gebracht haben, die Beispiele beim LASK, die Ullmanns und Ramftels und Co., wie sie alle heißen. Auch die kamen von Mannschaften, die ich nicht wirklich auf dem Radar hatte und trotzdem haben sie die Spieler unfassbar gut entwickelt. Also das hätte ich sofort widerlegt, aber du hast dich ja am Ende selber dann noch fertig ausgedrückt. Ich sozusagen.
Nein, das war natürlich die Prämisse, richtig. War ja nur das Vorspiel zum
genau.
Argument.
Genau.
Und das Argument ist, dass die auch bei der Austria, sobald Spieler hinkommen, stagnieren oder schlechter werden. Ich erinnere, als Prokop vor 2 Jahren ins Team gekommen ist, haben wir gedacht, bumm, das ist einer. Jetzt schaue ich den Prokop an und denke mir, das ist keiner. Was passiert da bei der Austria?
Genau, ich wollte auch gerade dieses interne Beispiel.
Du kennst ja den Club sehr gut.
Ja, aber auch dieses interne Beispiel Prokop hätte jetzt auch gebracht. Das ist auch jemand, wo ich sage, der ist mit brutal viel Talent ausgestattet. Da sind wir uns ja Gott sei Dank alle einig. Da gibt es auch andere Beispiele. Borkovic, also ich habe den, wie bei meiner Karriere ausgehen lassen, bei den Amateuren, habe der dreimal mittrainiert und zum Andi Ogi gesagt, wo ist der Bur her? Das ist für mich der neue Dragovic. Das hat dann eh irgendjemand, ich glaube, Lola 1 oder so übernommen. Das Problem ist ja nicht, dass der Bur das nicht mich bringt, aber unterm Strich hätte der eigentlich jetzt schon 70, 80, 90, 100 Bundesligaspieler, sollte der am Rücken haben, hat er aber nicht, aus diversen Gründen. Und das ist jetzt beim Prokop so, das ist beim Borkovic so. Ein anderer Spieler, Luhakovic, glaube ich, hat auch jetzt mit gestern den Club verlassen. Man sagt, das ist eigentlich ein Stammspieler gewesen, dann nur 21, und da gibt es auch viele weitere Beispiele. Bin auch auf die Entwicklung von Dominik Fitz gespannt, weil wie ich den wiederum das erste Mal im Training auch live und hautnah miterlebt habe, haben wir gedacht, da rennt der junge Junusovic herum. Der hat genau dieselben Anlagen, der kann laufen wie eine Pferdelunge, der ist mit allem, der hat einen Spielwitz, eine Intelligenz.
Gut, aber gibt's viele Beispiele.
Ja, viele.
Also warum entwickeln sich diese Spieler nicht bei der Austria so, wie man es eigentlich vorher gesehen hätte?
Auch weil die Austria Stand heute nicht wirklich weiß, wofür sie stehen soll. Also wenn man die letzten Trainer anschaut, wurde eigentlich fast mit jedem Trainer auch die Spielidee gewechselt. Einer der Vereine in Österreich vom Kaliber von einer Austria sollte eigentlich die Idee vorgeben und aus der Historie heraus gewachsen ist, weiß ich, weil er selber 10 Jahre dort war, wäre die eigentlich ja eh vorgegeben. Aber in den letzten Jahren hat man eigentlich mit jedem Trainer auch wieder die Philosophie gewechselt. Die Akademie wiederum hat fast für eine eigene Philosophie gestanden. Die jungen Spieler sind dann oben reingestoßen worden in dieses kalte Wasser und haben nicht wirklich gelernt, dort auch zu schwimmen, weil plötzlich auch dort andere Attribute oft gefragt wurden. Und das, glaube ich, ist das Hauptthema. Sollte man da durchgehend schaffen, von oben nach unten, eine Spielidee, dann kann ich mir ganz gut vorstellen, dass sich das relativ rasch auch dann ändert.
Über dieses Thema, glaube ich, haben wir vor einem Jahr schon diskutiert und vor 2 Jahren diskutiert und vor 3 Jahren.
Das ist noch immer aktuell.
Das ist noch immer aktuell. Und jetzt ist die Frage, um auf meinen Input zurückzukommen von vor 5, 6, 7 Minuten, bevor du dein Vorspiel begonnen hast, Alfred. Okay, was machen wir jetzt mit der Austria?
Genau.
Oder was muss die Austria jetzt konkret tun? Was müssen die Herrn Peter Stöger und Christian Ilzer jetzt zu Wege bringen?
Genau das ist der Punkt. Das war eben die Vorrede, die wir gemacht haben und die Analyse, warum es hapert. Und jetzt sind wir dort, wo der Peter Stöger ansetzen muss und mit seinen Leuten Bade und wer da noch alle dabei.
Machen wir es fest. Wärst du jetzt an der Stelle von Peter Stöger, was würdest du tun?
Ich an seiner Stelle? Ja. Boah. Also, da müsste ich ein bisschen genauer sein bei der Austria.
Ja, aber das ist jetzt der Punkt. Jetzt
naja,
die Probleme zu analysieren ist eine Geschichte. Und jetzt konkrete Lösungsansätze zu liefern, sollte vielleicht auch mal unsere Aufgabe sein.
Das ist ja ganz richtig, aber diese Lösungsansätze können nur in folgendem Umstand liegen. Du kannst über Nacht nicht einen neuen Kader herzaubern. Du kannst also nur mit jenen Spielern arbeiten, die da sind. Und es zeigt sich über diese 6 Spiele, dass zumindest das, was sich Herr Ilzer vorstellt, nicht zielführend ist. Dann würde ich also ein Privatissimum machen, Sportchef und Trainer, und ganz genau eingehen auf jeden Spieler, was er überhaupt in der Lage ist zu spielen, welche Ressourcen in den Spielern drin sind, weil so blau sind sie auch nicht oder so gering an Können. Ja, das muss man ja auch sagen. Das heißt, es ist ja was vorhanden. Also muss man eine Bestandsaufnahme machen darüber, was kann ich dem Einzelnen zumuten. Und dann muss der zweite Schritt sein, kann ich das einbauen in ein Mannschaftsgefüge, diese vorhandenen Ressourcen. Und um das geht es hier. Und ich glaube, dass das, was der Christian Ilzer macht, nämlich den Top-Down-Ansatz, das heißt, er entscheidet von oben, so wie ein chinesischer Hut sozusagen, über die Spieler, die da drunter stehen, was sie zu tun haben. Aber berücksichtigt nicht, dass unter diesem Hut einer ist mit blauen Augen, einer mit einer langen Nase, einer das heißt, mit einem großen Zeh.
Darf ich fertig reden? Nein, ganz kurz, ich möchte ja nur zum Verständnis einhaken. Du wirfst jetzt Christian Ilzer vor, dass er seine Spielphilosophie, die Art, wie er spielen möchte, auf eine Mannschaft draufstülpen will, die das nicht kann.
Verstehe ich richtig? Spieler, deren Stärken vielleicht nicht darin liegen, das aufs Feld zu bringen, was der Christian sich vorstellt.
Okay, das heißt, die Austria muss ab sofort anders Fußball spielen.
Die Austria muss ein Privatissimum machen, eine genaue Analyse über das Können der Spieler und dann gemeinsam festlegen, nein, das funktioniert in dieser Form nicht, wir müssen es anders machen.
Würdest du auch ein Privatissimum machen?
Der Top-Down-Ansatz ist absolut richtig, nur der soll nicht vom Trainer ausgehen. Der Top-Down-Ansatz geht von, wäre ich jetzt beim Verein, denn gebe ich als Verein vor und dann hole ich mir den Trainer, der nach meiner Vorgabe das umsetzt.
Manuel, du kommst 3 Jahre zu spät. Ich bin mit Herrn Thomas Druckeschitz schon gesessen und habe Franz Wohlfahrt gefragt. Damals war ich noch Angestellter bei SV Mattersburg, also nicht einmal Experte, ja, nur eingeladener Gast mit meinem schwarzen Anzug, der von Mao Zedong geborgt war.
Ja, chinesische, wahrscheinlich deshalb der Top-Down-Ansatz mit dem chinesischen Druck.
Jedenfalls habe ich damals schon zum Franz gesagt, was soll denn der Weg sein, der Austria? Und das war 2014?
14, ja.
Wir schreiben 2019.
Alt werden wir, Fredl.
Ja, echt. Die Antwort ist immer noch in einer Flaschenpost im Indischen Ozean. Und wir fischen es nicht aus der Donau.
Gut, aber jetzt. Aber das ist das Thema. Und der Pep Guardiola kommt von, wo war er vorher? Barcelona, macht ein Jahr Sabbatical und kommt dann zu Bayern München. Und die Journalisten fangen bei der Antritts-PK, na, wo spielt denn jetzt der FC Bayern München und ihn? Und er sagt, ja, wir spielen genau das, was mir der Kader vorgibt und nicht das Barcelona Tiki-Taka Spiel. Sagt Pep Guardiola.
Also du, also ich weiß nicht, wie sehr du bist jetzt die Antithese zu Alfred Tata.
Nein, aber ich bin da. Aber nein, aber ich will damit sagen, das funktioniert nicht, wenn du dir etwas in den Kopf setzt, aber die 20 Spieler können das nicht wirklich in der Form umsetzen, dann ist es cleverer, ich setze das um, was mir die 20 Spieler im Endeffekt anbieten. Das ist eine große Klasse.
Natürlich.
Aber wir reden von natürlich.
Ja, natürlich.
Aber so oft sieht man es am Wochenende eben nicht.
So, ja, Punkt. Also
geantwortet.
Raute weg. 4-2, ganz einfach, Fußball spielen, Kugel nach vorne, Mondschein auf die Reise schicken und sagen, danke, so probieren wir jetzt erfolgreich zu sein. Ist das das Konzept, das die Austria verfolgen soll?
Ich habe keine Ahnung, ist auch nicht meine Aufgabe. Wir sind hier, dass wir vielleicht eine Lösung anbieten.
Nein, Moment, das Konzept kann ja jetzt nur lauten, Punkte zu holen. Ja? Wir gehen ja jetzt nicht davon aus, dass wir vor einer Saison stehen und ein großer Ding geschaffen wird, ein neuer großer Plan, den man verfolgt. Jetzt brennt ja der Hut, weil man braucht jetzt Punkte. Das heißt, jetzt muss man, genau deiner Meinung bin ich, zurückgehen aufs Einfachste. Das Einfachste im Fußball, was es gibt, ist, als Block zu agieren, wo jeder seine Aufgaben ganz simple Dinge sind das, ja, offensiv und defensiv. Also aus meiner Sicht das 4-4-2, das versteht jeder. Da kann ich am Naschmarkt 10 Leute holen und stelle es am Stephansplatz auf und die verschieben und machen und tun als Block und so weiter und so fort. Nicht
Kopf. Ja, mit Abstrichen.
Ja, gut. Also ich würde es...
Also einfach Fußball
spielen. Einfach Fußball spielen, viel zu viel mit diesen taktischen Trainings, die überall, ich höre überall, puh, was du für Ausdrücke gibt. Nein, Spieler darf man nicht überfordern. Ganz einfach.
Glaubst du, dass die Austria-Spieler überfordert sind in dieser
Saison? Ich glaube prinzipiell, dass in Österreich viel zu viel überfordert wird von den Trainern mit ihren taktischen Dingen, die sie alle von sich geben. Das sogar ich bin überfordert. Da gibt es ein Pressing, ein Gegenpressing, ein Counterpressing. Es gibt noch ein Hyperpressing und ein Hypopressing. Na, Entschuldigung.
Schließen wir das nicht mehr Austria ab. Reden wir über Rapid. Um wie viel besser ist die Lage der Grünen? Als der Violetten.
Da muss man natürlich auch aufpassen, weil natürlich so ein Derby-Sieg kann auch das ein oder andere im positiven Sinne überschatten. Und ich denke auch, dass das jetzt passiert. Aber bis dorthin, und ich denke jetzt einmal ein paar Wochen zurück, wenn ich mir das Spiel gegen Alltag ansehe, dann hat man eigentlich schon auch gesehen, welche Probleme eine Mannschaft wie Alltag den Rapidlern bereiten kann.
Sind wir uns einig, dass Rapid das Derby verdient gewonnen hat? Ja. Oder hätte es auch ganz anders laufen können?
Ja.
Aber so viel Unterschied
hätte laufen können, aber unterm Strich darf man sich nicht beschweren, dass sie es gewonnen haben.
Wie groß war der Unterschied am Sonntag?
2 Tore.
Okay.
Ansonsten war es ein Spiel, wo es hin und her ging. Nein. Aber es ist so und verdient oder nicht. Ich sage, sie haben ähnliche Probleme, ähnliche Themen wie die Austria.
Kommt Rapid heuer unter die Top 6?
Ja, du weißt doch, für mich kommt es Top 6.
Ja sowieso nicht ernst zu nehmen in deinen Prognosen. Kommt die Austria unter die Top 6? Du hast, glaube ich, am Sonntag, Alfred, im Studio gesagt, die Austria kommt nicht unter die Top 7.
Habe ich das gesagt?
Ja.
Ehrlich?
Ja. Na, das geht sie aus.
Ich habe mir gedacht, die Austria kommt nicht unter die Top 6, ja. Aber Rapid sehr wohl, ja. Das ist überhaupt kein Thema.
Gut, schließen wir die Debatte über den Wiener Fußball ab. Es gab den ersten Trainerwechsel in dieser Saison. Rainer Geier musste gehen bei der Admira nach nur einem Punkt aus den ersten 6 Partien. Klaus Schmidt ist der Neue. Eine nachvollziehbare Entscheidung der Südstädter aus eurer Sicht?
Ja, also aus meiner Sicht und hinter den Kulissen habe ich eigentlich mir auch das gewünscht, dass das passiert. Weil erstens, ich kenne den Klaus Schmidt sehr, sehr gut und ich denke, dass der in der Situation gut auch zu der Mannschaft passt. Dieses Argument bei der Admira, ja, da sind nur Junge am Werkeln, das stimmt aber auch nur mit Abstrichen, weil wenn man die Achse ansieht, die absolut in Ordnung ist mit Leitner, Schösswenter, Lackner mittlerweile Neuzugang oder zurückgeholt worden, tot und vorne ist mit einem Jimmy Hoffer, hast du eigentlich ein Gerippe oder ein Gerüst, wo ich sage, da können sich die jungen Spieler anhalten, weil da hat jeder weit über 100 Bundesligaspiele, der eine oder andere auch Auslandserfahrung. Also bei der Admira, denke ich, hat sich die Mannschaft eigentlich gar nicht mehr seit Sommer weiterentwickelt und wenn man da die meisten Sorgen gemacht, habe ich es auch offen gesagt, für mich waren sie der Abstiegskandidat Nummer 1, sind sie auch jetzt noch, aber mit dem Klaus sehe ich das ein bisschen anders.
Ferdl, wie schätzt du die Lage in der Südstadt ein?
Ah, ganz schwierig. Also man muss das auch in einem längeren Zeitraum beobachten. Da hat man nach Lederer und jetzt dann Baumeister und jetzt war dann Geier. Im Prinzip ist für die Admira eines fast nicht möglich, die Top 6 zu holen. Ja, das ist einmal klar. Also man, wenn man jede Saison hineinstartet und man weiß, dass man nur unten dabei sein wird oder nur kann, weil es einfach nicht mehr zulässt, die ganze Situation, auch vom Budgetären her, dann ist das mühsam. Ja, das ist auch nicht unbedingt ein großer Motivationsschub, wenn man schon weiß vor der Saison, dass man immer unten dabei sein wird. Und jetzt mit Geier hat man das gerade gebogen, möchte ich sagen, dass das nicht wirklich ganz hinuntergegangen ist.
War es für dich die richtige Entscheidung, jetzt sich von Rainer Geier zu trennen?
Ja, ganz klar. Also wir reden immer davon, dass Fußball ein Ergebnissport ist und dann sieht man nach 6 Spielen einen Punkt und dann ist das so. Ja, also der schwächste Glied ist der Trainer und damit ist alles gesagt. Es ist die Frage, welchen neuen Input bringt der Klaus? Und der Klaus hat immer bei allen Clubs, die er gekommen ist, wirklich für neue Energie gesorgt. Er ist auch ein von seinem Naturell her und von seinem energetischen Zugang ein sehr positiver Mensch, der sicherlich aus den Leuten, die er jetzt mit ihm jetzt zu arbeiten hat, neue Energieressourcen freisetzen wird. Also das, ich glaube, der Admira wird jetzt sicherlich besser performen, als noch jetzt die letzten 6 Runden war unter Geier. Daher könnte es, was die anderen betrifft und die schon einen gewissen Abstand haben zu der Admira, vielleicht doch wieder jetzt enger werden.
Gute Leistungssteigerung bei der Admira, die Alfred Data prophezeit, könnte möglicherweise auch daran liegen, dass Kolja Pusch jetzt von Heidenheim zurückgeholt wurde. Der war ein Faktor im Frühjahr.
Stimmt. Das ist auch jemand, wo ich sage, der hat auch eine gewisse Erfahrung. Jetzt haben wir schon, glaube ich, 6, 7 solche Personen. Also ich denke schon, dass die jetzt mit den genannten Protagonisten eine gestandene Bundesligamannschaft sind und dass da dann 3, 4 Junge rundherum hirschen, das ist, glaube ich, jetzt auch kein Nachteil mehr, weil die haben eine sehr gute Nachwuchsarbeit und ich denke, der Klaus Schmidt, den ich ja sehr, sehr gut auch kenne, weil er ihn lange als Co-Trainer auch hatte und ein paar Spiele auch als Cheftrainer, das ist ein sehr empathischer Trainer. Aus
Kärnten damals, ne?
Mhm. Ein sehr empathischer Trainer, überhaupt ein Trainer, der eine sehr menschliche Art auch hat und ich glaube auch, dass das sehr gut zu Admira passt, weil da viele junge Spieler sind. Der versteht die ganz gut. Und wie der Fredl richtig sagt, das ist jemand, durch seine Art kann der schon wieder Energien freisetzen, die speziell jetzt im Spiel gegen Mattersburg, wo das so ein Spiel war, wo es ja wirklich um alles auch ging, wohin geht die Reise so richtig, hat man ja ganz wenig Gegenwehr auch gesehen. Und das ist, merkt man schon auch, dass der Trainer eigentlich mit seinem Laternen in dem Sinn am Ende war. Und darum hat man sich auch als Club trennen müssen, weil in einer Länderspielpause wird ja oft auch eine erste Bilanz gezogen. Dann kann man mal sagen, nicht nach dem ersten Spieltag oder zweiten, nein, nehmen wir uns einmal 6 Spieltage her, dann sieht man einen Trend, wo geht die Reise hin. Und hätten sie jetzt intern gesehen, bis Narisch, der arbeitet richtig gut mit der Mannschaft, aber die Ergebnisse passen nicht, wie es beim WRC einmal eine kurze Phase war, dann heute natürlich an dem Trainer fest. Aber da hat man schon gemerkt, da passt beides nicht mehr und dann muss man sie auch trennen. Und ich glaube, er hat auch damit schon gerechnet.
Steigen wir in der Tabelle wieder etwas nach oben. Der LASK hat erstmals verloren in dieser Bundesliga-Saison gegen den WRC zu Hause mit 0:1. Über die Salzburger haben wir schon so viel geredet. Da streifen wir das Thema Champions League. Dann vielleicht noch, ist der WRC die neue Nummer 3 im österreichischen Fußball? Auch die vergangene Saison haben die Kärnten auf Platz 3 abgeschlossen.
Beim WRC muss man jetzt Folgendes festhalten. Man hat mit Ilzer einen Weg eingeschlagen in der letzten Saison, der in der heurigen Saison noch eine Spur getoppt wird, weil mit dem neuen Trainer Struber, dessen Herkunft, wie wir kennen, aus dem Red Bull-Stall und den mitgebrachten Spielern plus John Weismann, ebenfalls ein Stürmer, die individuelle Qualität im Kader noch einmal erhöht wurde. Das heißt, die Kadertiefe hat sich sozusagen elongiert, die ist noch tiefer geworden. Die Kaderbreite allerdings ist das Problem, das schon letztes Jahr bestanden hat. Das heißt, es gibt zwar eine erklägliche Spieleranzahl im Kader, aber natürlich ist dann irgendwie ab 16, 17 natürlich ein gewisser Abfall da. Aber solange diese jetzt funktionieren, ähnlich wie es letztes Jahr beim LASK war, wenn also dieser Kernbestand an Team immer wieder auflaufen kann, wie es eben, wie schon gesagt, die Linzer letztes Jahr gemacht haben, die sind mit 13, 14 Spielern im Jahr ausgekommen. Wenn das geht, wenn der WRC das durchhält, dann werden sie ein sehr ernstzunehmender Gegner für den LASK sein.
Der WRC ist die Mannschaft der Stunde, finde ich. Also das ist jemand, wo ich sage, den schaue ich richtig gern auch zu. Die spielen einen erfrischenden, feinen Fußball.
Unglaublich attraktiv.
Aber sie befinden sich noch in der Prä-Europa-League-Gruppenphase. Und das ist etwas, wo ich sage, ich bin gespannt, wenn die im Rhythmus spielen, Donnerstag, Sonntag, Donnerstag, Sonntag, Donnerstag, Sonntag. Und bis jetzt gab es de facto so gut wie keine Rotation.
Das erinnert mich an unsere Samstagssendung, als du im Studio nach dem 1-0 Auswärtssieg des WRC in Pasching beim LASK mal 5 Minuten darüber gesprochen hast, wie schlimm diese Herbstsaison für den WRC sein wird.
Nein, ich sag's nicht. Ich bin nur gespannt darauf, und das habe ich auch am Samstag bei der Live-Sendung, ich bin gespannt, wie die Mannschaft und speziell auch die Kaderbreite dann tragend oder schlagend wird, wenn man dann zum Rotieren gezwungen ist, aus Verletzungsgründen, weil er mal eine gelbe Karte hat, was auch immer dann passieren kann und du am Donnerstag das Wochenhighlight eigentlich gestalten darfst, sprich, du fliegst ja dann durch Europa, in vollen Stadion wahrscheinlich aus, kommst dann irgendwann in der Früh heim und einen Tag später sitzt du dir in den Bus rein, und das spreche ich aus eigener Erfahrung, und fahrst dann irgendwo hin, 4-5 Stunden, und sollst dann eigentlich auch körperlich noch etwas ausgepowert wieder volle Leistung abrufen. Da bin ich der Meinung, dass das noch nicht so viele Spiele beim WRC erlebt haben. Und das ist eine Unbekannte, wo ich nur davor warne, das kann passieren. Aber für mich jetzt bin ich großer WRC-Fan, weil die einfach einen richtig feinen, attraktiven Fußball spielen. Ich hoffe, das bleibt so, aber es bleibt abzuwarten, ob das so ist.
Der Vergleich mit dem LASK.
Da hat man jetzt schon gesehen, was ist, wenn man unter einer Woche ein schwieriges Spiel zu absolvieren hat und dann zwei Mannschaften sich auf Augenhöhe begegnen und die Kleinigkeiten, weil die Spieler oft in den Interviews sagen, ja, heute haben nur die Kleinigkeiten. Na klar, es entscheiden immer die Kleinigkeiten auf dem Level. Die waren dann der Ausschlag, warum man dann das Spiel gegen den WC zum Beispiel verloren hat. Und nicht, weil man schwächer war oder weil man qualitativ schlechter war.
Gut, Salzburg wird die Probleme nicht haben, oder? Muss die Doppelbelastung bitte.
Nein, weil dieser Mannschaft ist, und jetzt denke ich an die Ulm als Paradebeispiel, der ist es in der Regel jetzt schon seit Jahren gewohnt, diese englischen Runden zu absolvieren, und jetzt ist ja für mich auch so ein bisschen der Philipp Lahm des österreichischen Fußballs. Also bei dem mache ich mir keine Sorgen, wenn der jetzt am Wochenende, wenn haben die da nochmal in der Gruppe?
Henk, Liverpool und Napoli.
Beispiel, also das ist vielleicht Liverpool, das ist für ihn auch ein richtiges Highlight, aber Neapel kennt er schon, und Henk ist kein großer Unterschied zu anderen Vereinen, gegen die er schon gespielt hat. Aber beim WRC wiederum sind viele Spieler, für die das Neues. Und die Kaderbreite, habe ich auch gesagt live, ist gleich der Kadertiefe bei Salzburg. Und nur bei Salzburg in Österreich. Punkt.
17. September geht's los mit dem Heimspiel gegen Henk. Ist das der perfekte Auftakt in die Champions League Gruppenphase für die Salzburger? Ein Heimspiel gegen den belgischen Meister?
Also ich denke, dass Salzburg über den belgischen Meister zu stellen ist. Ich glaube, dass Salzburg Favorit ist gegen die Belgier, aber ein Spiel muss man erst spielen. Man kennt die Stärken von belgischen Mannschaften, haben wir jetzt auch bei Brügge gesehen. Gut organisieren und auch sehr athletisch versiert. Man darf nicht erwarten ein hohes spielerisches Feuerwerk von Genk, aber sehr gute Organisation und auch teilweise Konterfußball. Daher Salzburg muss an diesem Tag ein normales Niveau bringen, um Genk zu besiegen. Ein außerordentliches Niveau wird man benötigen, um Liverpool zu besiegen. Aber ich habe schon gesagt, in dieser Gruppe sind mich Genk und Salzburg zwei Meister und mit Liverpool und Napoli zwei Vizemeister, und die werden schwer haben in dieser Gruppe.
Genau. Und nur der regierende Champions League-Sieger, FC Liverpool. Zweites Spiel dann für die Salzburger an der Anfield Road. Wird ein Highlight auch für uns bei Sky. 4 der 6 Salzburger Spiele bei uns über 90 Minuten zu sehen. Alle Spiele der Salzburger in der Original-Sky-Konferenz. Das wird ein heißer Fußballherbst. Natürlich auch für den LASK, der gegen Sporting Lissabon, PSV Eindhoven und Rosenborg Trondheim in der Gruppe spielt. Auch wenn man jetzt die beiden Spiele gegen Brügge als Maßstab hernimmt, auch die Duelle mit Basel, was ist für die Linzer drin?
Am stärksten stelle ich in dieser Gruppe fest, dass es Sporting Lissabon ist. Also für mich sind die eigentlich...
Gar nicht Eindhoven?
Nein, nicht Eindhoven. Der holländische Fußball ist überbewertet. Und zwar seit Jahren, weil die besten Spieler von Holland sind nicht in Holland dabei.
Performance von Ajax Amsterdam gesehen.
Das ist eine Ausbildungsliga. Ja, das Salzburg war auch in der Euroleague-Semifinale. Also man muss jetzt nicht alles übertreiben. Wo sind wir stehen geblieben schon wieder?
Bei den Chancen des Lars.
Ja, also Lissabon, stelle ich fest, wird wahrscheinlich am stärksten sein zu bespielen. Dann, glaube ich, könnte der Lask mit allen beiden anderen könnte auf einem Niveau agieren und unter Umständen sogar einziehen in das 16. Finale. Und das wäre natürlich für Linz und für den Lask eine wunderbare Sache. Aber wie gesagt, ein heißer Herbst.
Nicht zuletzt im Hinblick auf die Europa League Gruppenphase hat der LASK zwei Transfers getätigt, hat Petar Filipovic von Konyaspor zurück nach Österreich geholt, zuvor schon Marvin Potzmann von Rapid verpflichtet, auch um dieser Doppelbelastung personell entgegenzusteuern.
Ein sehr, sehr cleverer Transfer, wie ich finde, weil am Wochenende hat ja ein Reini Ramftl aushelfen müssen in der Dreierkette, eigentlich auch nicht wirklich so seine Lieblingsposition. Und da hat man dann schon gemerkt, Marvin Potzmann macht Sinn, ja, aber noch viel mehr Sinn würde machen, ein zentraler Innenverteidiger. Und jetzt gleich auch mit dem Petar Filipovic, wahrscheinlich waren es eh schon in Verhandlungen auch davor mit ihm, konnten sie auch dieses Thema irgendwie positiv abschließen, weil ja mit der Verletzung von Christian Ramsebner, was wirklich sehr, sehr bitter ist, hat man hier Bedarf. Man hat jetzt aber, finde ich, 4 bis 5 sehr, sehr starke zentrale Verteidiger. Auf der Seite hat man nachjustieren können, also finde ich, dass der LASK sie wieder sehr, sehr clever punktuell verstärken konnte und die können eigentlich ja, ruhigen Gewissens in die Gruppenphase reinstarten.
Ja. Der WRC beginnt mit dem Auswärtsspiel in Mönchengladbach gegen das Team von Marco Rose. Başakşehir Istanbul und der AS Roma sind die weiteren Gegner. Vettel, glaubst du auch, wie der Orti, dass es sehr schwierig werden könnte? Für den WRC die Herbstsaison dann auf diesem Level zu Ende zu bringen, den sie bisher gezeigt haben in der Bundesliga?
Das glaube ich nicht ganz. Nur unter der Bedingung, dass es Ausfälle gibt, personeller Natur. Sonst glaube ich, dass diese Euphorie, die man holen wird, wenn man im Stadio Olimpico in Rom spielt oder wenn man in Gladbach spielen darf, dass diese Euphorie, dieses positive Gefühl, man ist im internationalen Fußball auch dabei, im Wirklichen, dass die völlig beflügeln wird, die Kärntner. Daher glaube ich nicht, dass es in der Meisterschaft einen Einbruch gibt und ich glaube auch, dass man eine geraume Zeit in dieser Liga mitspielen kann. Man wird positiv überraschen, das bin ich überzeugt. Die einzige Sache, die eben die Achillesferse sein könnte, ist, dass man in der Meisterschaft, wenn man hier Verschleißerscheinungen hat mit verletzten Spielern und so, dass man dann vielleicht den Anschluss verliert. Aber prinzipiell glaube ich, es wird für den WRC ein überaus goldener Herbst.
Der WRC hat Dominik Baumgartner von Bochum leihweise verpflichtet als einen Defensivspieler. Smail Preveljak hätten sie angeblich, hört man, noch gern gehabt. Das wäre natürlich ein Riesentransfer gewesen. Wäre das auch sehr gut für den Spieler gewesen. Und der kommt in Salzburg derzeit überhaupt nicht dran.
Ich weiß nicht, ist er in Salzburg der 3., 4., 5. oder 6. Stürmer im Ranking? Tendenziell eher Richtung 5 oder 6. Ja.
Also ich hätte mir auch den Top 4 ist er.
Also ich hätte mir schon auch für ihn gewünscht, nachdem jetzt er auch wieder fit geworden ist, dass er sie vielleicht am leihweise irgendwo hingeben lässt. Und da hätte eigentlich der WRC wahrscheinlich mit am besten auch zu ihm gepasst. Aber auch dort hat man 2 oder sogar vielleicht sogar 3 mit der Marc-André Schmerböck. Da wäre er aber sicher zu mehr Einsatzzeit, zu mehr Spielminuten gekommen. Aber ja, es hat nicht funktioniert. Ich finde aber trotzdem, dass der WRC auch offensiv gut aufgestellt ist und dass man ja frohen Mutes eigentlich in diese Europa-League-Phase reingehen kann. Und nur mehr, ich will nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich sage, ich bin gespannt, wie sie das handeln. Ich bin auch der Meinung, dass ein goldener Herbst ihnen bevorsteht.
Der LASK 2. hinter Salzburg, der WRC 3. hinter Salzburg. Wenn das so bleibt bis zum Ende der Herbstsaison, was bedeutet das für die beiden Wiener Clubs, über die wir eingangs geredet haben, aber auch für den SK Sturm? Der jetzt offensichtlich ganz gut in Form gekommen ist in dieser Saison.
Ja, bei Sturm muss man bedenken, dass wenn dieses Team 1-0 in Führung geht, dann verlieren sie nicht mehr oder spielen auch nicht mehr unentschieden. Also die haben einen sehr interessanten Trainer geholt. Auch seine Interviews verfolge ich immer mit sehr großer Freude, weil die sind gänzlich anders, als was man bis jetzt so gewohnt ist.
Gut, vor ein paar Wochen haben wir ihm noch vorgeworfen, dass er zu destruktiv Fußball spielen lässt, ähnlich wie Roman Melich.
Wer hat das vorgeworfen? Da war ich nicht dabei.
Ja, bist auch daneben gesessen. Hans Ganke hat es zum Beispiel gesagt. Ja, da hätten sie gleich Roman Melich behalten können.
Ach so, na gut. Wenn der Hans das sagt, dann beuge ich mich.
Da ist sie das komplett anders. Ich finde auch, dass er ein sehr, sehr spannender Typ auch ist, also sehr, sehr unkonventionell. Die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, wird den Fans nicht wirklich schmecken, aber das, glaube ich, haben sie sich jetzt in den ersten paar Runden gewöhnt. Sie sind aber
mit aber wird über die Art und Weise, wie man Fußball spielt, in Österreich nur dann diskutiert, wenn es ergebnistechnisch nicht passt?
Ja, das meine ich damit.
Ganz ehrlich, wenn sich
meine ich damit.
Man will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber du warst Kapitän der letzten Austria-Meistermannschaft. Und die ist jetzt nicht unbedingt Meister geworden, weil sie den attraktiven
das haben wir davor
Fußball gespielt,
zwei Jahre davor, hat,
sondern weil es davor den Hosiner gab,
auch, ja,
den wir in Chemnitz alles Gute wünschen. Richtig. Auf diesem Wege, ihr hinten gut gestanden seid, ja, und dann ist es nach vorne hin abgegangen.
Ja, das wollte ich damit sagen. Also die Fans sind dann wieder happy, wenn auch die Ergebnisse passen, weil sie nach dem Spiel dann mit der Mannschaft feiern werden. Nur sie mussten sich erst einmal daran gewöhnen, dass der Trainer für etwas steht, was man Gott sei Dank auch über, am Spielfeld sieht. Also es gibt ja viele Trainer, die predigen da vor dem Spiel und nach dem Spiel irgendwelche Dinge vom Spiel, die du eigentlich gar nicht sehen konntest. Und ihm muss man schon zugute halten, dass er eine Philosophie, die Idee reingebracht hat, die das Spiel auch umsetzen. Und er sagt einfach, die oberste Prämisse ist, dass die Null steht. Und ja, mittlerweile sehen wir, wo die in der Tabelle hingeklettert sind. Ich glaube Platz 4. Und ja, die sind schwer zu knacken. Man hat es jetzt gegen den Alltag gesehen, wenn da Tore, frühe Tore passieren, dann schießt du denen fast kein Tor und du wirst sie nicht schlagen. Also die werden sie sicher dann hinter diesen genannten Mannschaften wie Salzburg, Glasgow und WRC ansiedeln. Und das ist auch das, was ich vorher gesagt habe. Die Rapidler werden sich da irgendwo reinschummeln, wenn die Richtung Platz 6 denken. Und bei der Austria wird es eine sukzessive Steigerung geben müssen. Dann spielen die da mit. Aber ansonsten, die ersten vier genannten werden wahrscheinlich auch jetzt nach der Punkteteilung dort
stehen. Ja, aber dann wird es für die Austria schon sehr eng reinzukommen unter die Top 6.
Richtig, wird es auch. Ja.
Lestein Maestro war ja auch bei der Austria im Gespräch.
Ist es jetzt unfair? Er war mal dort.
Ist es jetzt,
darf man nicht vergessen.
Ja, aber Ralf Mohr hat ja mit ihm auch gesprochen. Ist es unfair, jetzt die These aufzustellen, dass die Austria unter Nestor El Maestro vielleicht besser dastünde als derzeit unter Christian Elzer?
Hätte absolut passieren können. Nur jetzt bin ich wieder bei dem Top-Down-Thema. Hätte ich dort was zu reden, würde ich trotzdem ihn nicht holen, auch wenn er erfolgreich ist damit, weil er nicht zum Club passt, unter dem, was für das der Club steht.
Anspruch und Stil. Ein Lieblingsthema von Alfred Hatter.
Ja, weil ich ja ein eifriger Bekämpfer bin der Marketing-Schiene, die überall auf dieser Welt zu sehen ist.
Ob das ist nicht auf den Fußball beschränkt, oder?
Bei Bundeskanzlern ja, geht ja, oder bis zu Unternehmen oder selbst der Manuel Ortlechner ist eine Ego-Marketing-Maschine. Also ich habe das schon des Öfteren gesagt, es ist so, dass Marketing in dieser heutigen Welt offensichtlich das Entscheidende ist, sprich die Verpackung und nicht der Inhalt.
Jetzt wird es besser.
Was bin ich?
Ja, du hast mir vorhin so ein Telefoncomputer, das nennt man Smartphone, gezeigt und da steht drauf Manuel Ortlechner. Na, wer macht das, ohne dass eine Marketingmaschine ist? Wer schreibt auf sein Handy Manuel Ortlechner? Auf meinem steht Nokia, weil das ist eines aus dem Jahre Schnee.
Wäre eigentlich ein schönes Schlusswort gewesen, aber wir wollen noch über das Nationalteam reden. Wichtige Spiele stehen bevor. Lettland zu Hause, Polen auswärts. Friedl, auch wenn auf deinem Telefon nicht dein Name steht, wie schätzt du die Chancen unserer Nationalmannschaft ein?
Wie du weißt, wenn du mir eine Frage stellst, muss ich gleich einmal einen Seitenpfad betreten. Du erlaubst mir das ja auch.
Die Prämisse, das Vorspiel, nenn es, wie du willst.
Ja, nein. Ich möchte noch einmal zurückkommen auf Klopp, der diese Woche mal gesagt hat, es ist ein Wahnsinn, welche Spiele es schon gibt, prinzipiell auch für Qualifikationen, wie zum Beispiel dieser unnötige Nations Cup. Ja, nur so nebenbei gesagt.
Nations League.
Nations League, genau. Was ich extrem begrittle, sind diese Anwandlungen der Verbände, FIFA, mit dem jetzigen FIFA-Präsidenten, dem Glatzerten, wie heißt er schnell?
Infantino.
Infantino und auch jetzt bei der UEFA, die einfach diese Bewerbe, nämlich die Euro und die WM, immer mehr aufblasen.
Also, wir wollten über die Chancen der österreichischen Fußballmannschaft gegen Lettland und Polen reden.
Ja, nicht
über
das. Ich will damit sagen, FIFA und UEFA. Du musst in dieser Gruppe Platz 1 oder Platz 2 holen, damit du fix dabei bist. Ja. Und wenn ich mir jetzt diese Gruppe anschaue, es ist mittlerweile, wie ich schon damit zum Nachdenken angeregt habe, ein Breitensport geworden, eine Europameisterschaft, weil schon so viele dabei sind, dass man nicht mehr sprechen kann von Spitzenfußball in Europa, eine Europameisterschaft, die...
Wieso nimmst du jetzt eigentlich meine Zettel?
Ich denke, Österreich muss Zweiter werden, Ende der Durchsage, und wird Zweiter werden. Alles andere wäre ein
Raub. Heißt, du forderst einen Sieg der Mannschaft von Franco Foda gegen Lettland?
Nein, ich fordere einen Sieg gegen Lettland. Ja. Gegen Polen kann man verlieren, aber ich fordere Siege in allen anderen Spielen. Dann wird man Zweiter.
Gut. Also ich bin ein Fan der Mannschaft. Warum soll man auch nicht Polen fordern? Warum soll man Polen nicht fordern? Aus welchem Grund?
Wieso fordern? Wir reden von einem Sieg fordern.
Das meine ich
ja. Ich fordere gegen Polen sicher
warum
keinen
sollen, Sieg. Aber warum sollen wir Polen nicht schlagen können?
Ja, weil wir nicht den Teamchef Hans Krankl haben, weil der schlägt Wels zweimal und der fährt über Polen drüber zweimal und dann noch in Nordirland mit einem Schiedsrichter, der aus Australien kommt.
Ja, vielleicht wird es wieder irregulär am kommenden Wochenende gegen Lettland und dann gegen Polen. Wer sollte im Tor stehen? Das ist eine wichtige Frage vor diesen beiden Spielen. Alex Schlager vom LASK, Zizan Stankovic von Salzburg, vielleicht sogar Pavao Pervan vom VfL Wolfsburg.
Ja, wichtig ist, dass einer drinnen steht.
Ich glaube, das steht fest, dass einer drinstehen wird.
Pavao Pervan hat mich etwas überrascht, weil ich schon der Meinung bin, es sollten Spieler berücksichtigt werden, die auch im Spielbetrieb und im Rhythmus stehen. Deswegen würde ich mich eher für die österreichische Lösung dann entscheiden. Und da ist es Geschmackssache, da würde ich jetzt, wenn du mich so fragst, eher Richtung Alex Schlager tendieren.
Das ist eine gute Entscheidung, in der österreichischen Nationalmannschaft die österreichische Lösung zu bevorzugen.
Ja, du weißt, was ich meine.
Ja. Friedl, Schlager oder Stankovic?
Beide Torhüter sind sehr interessant, aber haben eine verschiedene Art der Interpretation des Tormannspiels. Und ich denke, dass Stankovic einer ist, der extreme Ruhe ausstrahlt. Er ist einer, den du reinstellst und du weißt, da passiert nicht viel hinten. Also den würde ich eher daran denken, dass man ihn gegen Polen spielen lässt, ja, weil er so eine Sicherheit dir gibt. Stankovic ist ein Mann, den du, der Energie bringt, der von hinten offensiv und sofort den Ball bringen und so weiter. Das heißt, das ist viel mehr Energie von hinten. Aber die braucht man nicht gegen Lettland.
Also würdest du in beiden Spielen Schlager eins durchstellen?
Nein, ich würde...
Stankovic gegen Lettland und Schlager gegen Polen?
Oder? Nein, ich würde Stankovic gegen Lettland und Stankovic gegen Polen ins Tor stellen.
Okay, interessanter Ansatz. Franco Foda und die Einser-Frage, titelt auch die Sportzeitung. Also wird interessant, diese Frage dann zu klären für den Teamchef. Welche Probleme könnten zukommen auf die österreichische Nationalmannschaft am kommenden Freitag gegen Lettland?
Ich glaube eher am ehesten noch, dass sie mit der Erwartungshaltung nicht fertig werden. Aber ansonsten bin ich der Meinung, dass wir auch qualitativ absolut über zu stellen sind. Und ich bleibe dabei, der Kader und gespickt mit so vielen Legionären, die auch alle haben, bei ihren Clubs eigentlich spielen, sollte eigentlich Lettland kein Thema sein, dass wir die schlagen.
Gut, aber jetzt haben wir nicht wirklich einen Stürmer, der uns die Tore schießt, oder?
Naja.
Zumindest könnte man drauf kommen, wenn man... zum Beispiel daran denkt, dass Guido Burgstaller seine aufgehört, Teamkarriere beendet hat.
So viele Tore hat der Guido Burgstaller aber auch nicht erzählt.
Ja, Marko Anatovic ist in China, wie ist er beisammen? Ja.
Ja, das ist...
haben wir ein Stürmerproblem? Darauf will ich hinaus.
Ja, das ist das, was wir über den längeren Zeitraum schon reden. Wir haben zum einen immer gehört, Torhüterproblem, Torhüterproblem, Torhüter. Und wo sind die Torhüter wie Wohlfahrt, wie Konsel, wie Konzilia? Und
Lindenberger,
und da gibt es noch ein paar andere, Feurer.
Konrad.
Ja, aber jetzt haben wir wirklich ein Stürmerproblem, weil Stürmer haben wir immer gehabt, wenn mich Krankl, Polster und
Janko zuletzt.
Noch, genau, ja, richtig. Und daher, ich glaube, dass das mit Arnautovic nicht die optimale Situation ist, eher ganz vorne. Ich glaube, Arnautovic wäre einen Tick mehr sozusagen hinter dem Stürmer.
Okay. Wen würdest du dann vorne aufstellen?
Janko.
Lukas Hinterseher vielleicht?
Hinterseher ist ein interessanter Spieler.
Auf jeden Fall. Ehemaliger Spieler bei der Wiener.
Ja, ich habe ihn bei der Wiener gehabt, als damals noch sehr jung. Aber er hat damals schon gezeigt, dass er für höhere Aufgaben reif ist. Bei der Wiener konnten wir ihn nicht weiter behalten, weil wir seine Wohnung brauchten.
Marko Arnautovic ganz vorne.
Warte. Würde ich bevorzugen. Wir haben sehr, sehr viele talentierte Spieler, speziell auch im zentralen Mittelfeld, wo ich denke, da würde ich den Marco nach vorne schieben und den Rest rundherum spielen lassen.
Ist es ein Problem aus deiner Sicht, dass er jetzt in China spielt?
Nein. Er trifft auch dort, was man so mitbekommt. Ich weiß auch nicht, warum das immer so ein großes Thema sein muss, dass er jetzt nur noch in der chinesischen Liga spielt. Warum muss das ein Thema sein? Ich glaube, er wird uns gegen Beweis am Freitag antreten.
Wenn es gegen Lettland geht. Besten Dank, Alfred Hauter und Manuel Ortlechner, für eine angeregte Diskussion. Das war der Audiobeweis.
Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
Gibt viel zu sehen bei Sky. Natürlich auch in dieser Woche, auch wenn in Österreich nicht Fußball gespielt wird in der Bundesliga, sondern eben nur in Salzburg das Länderspiel stattfindet. Österreich gegen Lettland. Ab Donnerstag zeigen wir Golf Live, Porsche European Open in Hamburg mit Bernd Wiesberger und Matthias Schwab, die beiden Österreicher ja in den vergangenen Wochen durchaus in sehr guter Form. Ab Freitag gibt es dann die Formel 1 live bei Sky, das Rennwochenende in Monza, der Formel 1 Grand Prix von Italien. Mit dem Streamingdienst KX den besten Live-Sport erleben, ohne lange Bindung, live verfolgen. Alle Infos dazu auf skysportaustria.at. Besten Dank fürs Zuhören.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.